I will end that war in one day. It'll take 24 hours.
In 24 Stunden hat Donald Trump den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht beendet, wie er im Wahlkampf behauptet hat. Aber jetzt will er offenbar Tatsachen schaffen. Er hat mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und sein Verteidigungsminister präsentiert den Plan.
The bloodshed must stop and this war must end.
Das Sterben soll endlich enden, sagt Pete Hegseth hier beim NATO-Treffen und macht klar, dafür soll die Ukraine Territorium abtreten, kein NATO-Mitglied werden und Sicherheitsgarantien von den europäischen Staaten bekommen. Denis Trubetskoy aus Kiew glaubt nicht an den Plan.
Ich habe mich mit Gedanken abgefunden, dass ich meine Heimatstadt Sevastopol nicht mehr wiedersehen werde.
Wie nah ein Frieden gerade wirklich ist und was Trump und sein Team für eine Taktik verfolgen, das hört ihr heute bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News nehmen wir uns eine aktuelle Nachricht genau vor und packen sie aus. Dazu hören wir die Perspektiven von Menschen, die betroffen sind, und ordnen das Ganze ein. Denis aus Kiew verfolgt genau, welche Pläne für sein Land gerade diskutiert werden.
Ich bin Denis Trubetskoy, ich arbeite als freier Journalist für deutschsprachige Medien in Kiew.
Das hier sagt er, als ich ihn frage, wie geht's dir heute?
Die ehrliche Antwort ist ziemlich schlecht. Immerhin besser als irgendwo bei Pokrovsk im Schützengraben zu liegen.
Hauptsache, das Sterben hört auf. So klingt das bei US-Verteidigungsminister Hegseth. Siehst du das so, Denis?
Diese Vorstellung, dass man einfach mit dem Sterben aufhören kann, dass man einfach mit dem Krieg aufhören kann, die ist nett und gut und die unterschreibe ich zwar an sich, aber ehrlicherweise ist halt die Hauptfrage, wie man Wladimir Putin davon überzeugt, diesen Krieg einzustellen, und denn von ihm hängt es ab letztlich.
Jetzt ist ein bisschen was durchgedrungen von diesem Telefonat zwischen Trump und Putin. Da soll es auch drum gegangen sein, dass die Ukraine Gebiet abtreten soll, nicht in die NATO eintreten soll und so weiter und so fort. Was denkst du denn darüber, wenn da so über dein Land gesprochen wird?
Es sind natürlich komplizierte Gefühle. Also zum einen hat man jedenfalls erwartet, dass es einen Gesprächsversuch zwischen Washington und Moskau geben wird. Das war relativ unausweichlich im Endeffekt. Und trotzdem ist die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist, natürlich trotzdem irgendwie ein Schock und trotzdem irgendwie eine Enttäuschung. Und alleine dieses Telefonat ist schon eine große Belohnung für Moskau. Und deswegen ist es natürlich eine Richtung, in die sich die Dinge entwickeln, die man kaum als positiv wahrnehmen kann und bezeichnen kann.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir beide miteinander gesprochen haben, bevor Trump ins Amt gekommen ist, und dass du auch gesagt hast, irgendwie verbindest du auch eine Hoffnung damit, weil sich die Dynamik ändert. Das heißt, da wurdest du jetzt enttäuscht, oder?
Ich gehe ehrlicherweise nach wie vor davon aus, dass diese Gespräche zwischen Washington und Moskau, dass sie eigentlich zum Scheitern verurteilt sind, weil ich einfach nicht weiß, was Präsident Trump Putin wirklich anbieten möchte. Wenn wir von wirklichen Zielen ausgehen, die Russland mit Blick auf die Ukraine hat, und die wirklichen Ziele, die Russland mit Blick auf die Ukraine hat, das ist, und das muss man eigentlich ganz klar benennen, die Vernichtung der ukrainischen Staatlichkeit und die Vernichtung der politischen ukrainischen Nation.
Das Sterben soll endlich enden. Das sieht Denis also auch so. Aber er glaubt eben nicht dran, dass die Verhandlungen, die Trump und Putin offenbar begonnen haben, wirklich langfristig einen stabilen Frieden bringen. Was bräuchte es dafür? Das wollte ich von Sarah wissen.
Hallo, ich bin Sarah Pagung. Ich bin Programmleiterin für internationale Politik bei der Körber-Stiftung und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Osteuropa und Russland.
Sarah, wir könnten jetzt auch sagen, immerhin redet Putin über einen möglichen Frieden. Das kann doch auch ein gutes Zeichen sein in die richtige Richtung?
Ich halte das für gar kein gutes Zeichen, was wir jetzt in den letzten Stunden gesehen haben, weil wir zum einen einen offensichtlichen Ausschluss der Ukraine aus diesen Verhandlungen haben. Zumindest scheinen sie keine große Rolle zu spielen. Und das, was wir sowohl von Seiten Trumps und Putins als auch vom US-amerikanischen Verteidigungsminister hören, nicht danach aussieht, als wenn es Bedingungen sind, die für die Ukraine oder Europa wirklich akzeptabel wären.
Lass uns auf das gucken, was von dem Telefonat durchgedrungen ist. Also die Ukraine soll Gebiete abtreten, auch die Krim soll nicht mehr zur Debatte stehen, auch keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und auf keinen Fall sollen US-amerikanische SoldatInnen in die Ukraine geschickt werden. Kommen Putin und Trump mit solchen Plänen denn durch?
Die Frage ist ja vielmehr, gibt es damit überhaupt ein Verhandlungsergebnis, das in der Ukraine in irgendeiner Form machbar ist? Also mit den Rahmenbedingungen, die du gerade genannt hast, ist es ja im Grunde genommen so, dass Trump im Großen und Ganzen vielen Forderungen, die Russland hat, schon zustimmt und damit natürlich auch viele Druckmittel für potenzielle Verhandlungen, die jetzt ja eben möglicherweise anstehen, aus der Hand gibt. Also ich halte das grundsätzlich für einen Fehler, dass man beispielsweise eben jetzt schon sagt, dass die Ukraine Gebiete abtreten soll, dass die Krim auch nicht zur Debatte steht. Das könnte natürlich ein Ergebnis dieser Verhandlungen sein. Ich glaube, da gibt es auch insbesondere auf Teile der besetzten russischen Gebiete durchaus auch Verhandlungsspielraum innerhalb der Ukraine. Aber wenn man das vor den Verhandlungen schon sagt, dann hat man natürlich eigentlich gar keine Druckmittel mehr und eine sehr schlechte Verhandlungsposition.
Also du würdest sagen, das ist hier von Trump auch schlecht gemacht?
Also ich halte das wirklich für einen grundsätzlichen Fehler, das schon vorher so öffentlich anzukündigen, weil man damit natürlich zum einen für Konflikte innerhalb des westlichen Bündnisses, also zwischen den USA und für Europa, sorgt, aber auch mit der Ukraine. Und das ist ja auch immer eins der Ziele, die Russland hat in solchen Verhandlungen, den Westen auseinander zu dividieren. Und wenn es dann eben so Bedingungen sind, die für die Ukraine eben sehr, sehr hart sind, halte ich das wirklich für einen grundsätzlichen Fehler, den Trump da begangen hat.
Was kann Europa denn jetzt tun?
Also ich glaube, auf Europa kommt jetzt eine große Verantwortung zu und wir müssen schauen, ob Europa so, wie es zurzeit aussieht, sowohl mit den finanziellen Problemen als auch ja immer wieder mit dem Streit innerhalb der EU, dafür gerüstet ist. Denn Europa muss ganz klar zeigen, dass es bereit ist, seinen eigenen Teil zu leisten, also vor allen Dingen natürlich auch militärisch und finanziell für die Ukraine. Und das wird natürlich umso wichtiger, wenn wir jetzt sehen, dass die USA ja Mittel für die Ukraine zurückhält. Und da ist eben die große Frage, ist Europa an dem Punkt, um das wirklich wahrzunehmen?
Ja, ich habe mich da gefragt, wie steht denn Europa da? Also ich meine, wir diskutieren über diese Frage ja immer wieder. Bei uns hier in Deutschland sind jetzt auch erstmal Wahlen, also da geht es jetzt auch erstmal langsamer voran. War Europa da jetzt so drauf vorbereitet?
Ich würde sagen, nein. Also im Grunde genommen ist das Kernproblem ja eins, was wir bereits seit vielen Jahren haben und was wir auch nicht erst mit Trump haben, sondern was beispielsweise auch schon Biden und auch vorher Obama als US-Präsidenten immer wieder bemängelt haben. Und das ist die Tatsache, dass Europa nicht genug in seine eigene Verteidigung investiert und abhängig von den USA ist. Und an einem Punkt, an dem wir es eben mit einem Krieg zu tun haben, der natürlich vor allen Dingen auf Europa, also nicht nur, aber vor allen Dingen auf Europa Auswirkungen hat und wir im Grunde genommen eigentlich nichts wirklich auf dem Tisch liegen haben, womit wir Russland oder die USA unter Druck setzen können oder zumindest zeigen können, dass die EU bzw. Europa einen Platz an diesem Tisch braucht, fällt uns das natürlich sehr doll auf die Füße. Also das ist einfach ein Ergebnis auch der letzten 20, 30 Jahre an Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa.
Großbritannien und Frankreich haben ja Atomwaffen. Jetzt sagt manche Sicherheitsexpertin, das muss doch auch mal eine Rolle spielen, vielleicht auch als Druckmittel. Was sagst du dazu?
Ja, die Frage ist ja vielmehr, ist das Atomwaffenarsenal von Frankreich und von Großbritannien dazu geeignet, einen Sicherheitsschirm über ganz Europa, potenziell eben auch über die Ukraine zu spannen? Und wenn wir uns alleine anschauen, wie groß das Atomwaffenarsenal dieser beiden Länder im Vergleich eben auch zu den USA und vor allen Dingen auch zu Russland ist, ist das eben sehr klein. Das heißt nicht, dass es keine Rolle spielt, aber ich glaube nicht, dass es der große Verhandlungsschip oder das große Druckmittel sein kann.
Sagen wir mal, es gibt jetzt einen Frieden, selbst wenn der für die Ukraine eben ganz anders aussieht als erhofft. Lass uns doch mal da über diese Friedenssicherung sprechen. Also wie soll die dann aussehen? Wie soll sich Europa da einbringen oder andere Staaten?
Also da geht es natürlich einmal ganz grundsätzlich um Sicherheitsgarantien. Und da scheint ja, und das ist vielleicht die einzig gute Nachricht an dem, was wir bis jetzt gehört haben, die USA durchaus willens zu sein, auch in Verhandlungen über diese Sicherheitsgarantien zu geben. Aber das hat die USA ja nochmals ganz deutlich gemacht, das wird eben nicht die NATO-Mitgliedschaft sein, sondern Sicherheitsgarantien anderer Art. Und wenn sie eben nicht die NATO-Mitgliedschaft sind und möglicherweise auch nicht nuklear, dann ist natürlich die Frage, welchen Wert haben diese Sicherheitsgarantien? Also wie können wir sicherstellen, dass Russland nicht genau das macht, was es auch nach den Minsk-Verhandlungen 2014, 2015 gemacht hat, eine Pause einzulegen, um dann eben erneut anzugreifen? Ich glaube, das ist eben ein Knackpunkt. Und dann ist natürlich das andere einen potenziellen Waffenstillstand. Wie sichert man den an einer Demarkationslinie? Ist Europa bereit, Truppen dafür in die Ukraine zu schicken? Denn Trump hat ja schon ganz deutlich gesagt, dass es keine US-Boots on the ground geben wird. Ich glaube, das sind die Fragen, die dann zu verhandeln sind und wo eben auch die Frage ist, was bringen die Europäer mit? Was sind sie bereit einzusetzen?
Am Ende sagen ja viele, Hauptsache das Sterben in der Ukraine hört auf. Was sagst du?
Also das Ziel sollte sein, dass wir vielleicht keinen Frieden, aber zumindest einen Zustand der haltbaren, vielleicht langfristigen Sicherheit haben. Und ich halte ehrlich gesagt nichts davon, jetzt kurz etwas herzugeben, insbesondere an ein Land wie Russland, das immer wieder bewiesen hat, dass es Verhandlungen und auch Waffenstillstände oder Frieden, wie eben bei den Minsk-Verhandlungen, eigentlich dazu nutzt, seine militärischen Anstrengungen zu verstärken oder einfach nur Kräfte zu sammeln, um später wieder stark loszuschlagen. Also ich glaube, wir sollten schon eine Lösung für die Ukraine im Blick haben, die übermorgen oder übermorgen hinausdenkt und wirklich den Menschen dort ermöglicht, in eine Zukunft zu schauen, in der sie ihr Land wieder aufbauen können.
Auch Sarah Pagung glaubt also nicht dran, dass Wladimir Putin und Donald Trump einmal telefonieren und das dann der Anfang vom Frieden ist. Dass die Ukraine einfach die besetzten Gebiete im Osten aufgibt und damit für die nächsten Jahre und Jahrzehnte der Krieg dann beendet ist. Ich habe auch Dennis auf die Gebiete in der Ukraine angesprochen, um die es gerade geht. Denn Dennis ist in Sewastopol aufgewachsen, auf der Krim. Seine Eltern, die leben also in einem Gebiet, das Russland annektiert hat.
Ich habe mich mit dem Gedanken abgefunden, ehrlicherweise, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich meine Heimatstadt Sewastopol nicht mehr wiedersehen werde. Ob ich meine Eltern wiedersehen werde, die dort bleiben, das ist ehrlicherweise eine gute Frage, die ich mir natürlich stelle. Und was mache ich? Also die sind jetzt nicht die Ältesten, aber auch nicht die Jüngsten. Und man stellt sich natürlich Fragen, was macht man, wenn ihnen was passiert oder was auch immer in die Richtung. Aber ich habe mich mit dem Gedanken abgefunden. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, mal schauen, wie sich Russland entwickelt. Aber die ehrliche Antwort ist im Prinzip, also Russland hat diese Gebiete in die eigene Verfassung reingeschrieben im Herbst 2022. Und egal, wie das politische Russland in Zukunft aussieht, stellen wir mal vor, Russland hat mal ein richtiges Parlament und die haben dort Zweitkammer. Ja, es ist höchst unwahrscheinlich, dass man beispielsweise 2/3 Mehrheit dafür bekommt, diese Gebiete wieder rauszuschreiben und dass auch das Verfassungsgericht dem zustimmt. Von daher wird, glaube ich, der Konflikt in einer oder anderen Form bleiben.
Nach 3 Jahren Krieg hat Dennis also einige Hoffnungen aufgegeben. Ich wollte von ihm wissen, was wünschst du dir denn jetzt für die nächsten Tage und Wochen?
Ehrlicherweise wünsche ich in erster Linie einfach mehr Vernunft, was jetzt den US-Präsidenten anbetrifft. Denn was er macht, schadet, glaube ich, in sehr, sehr vielen Bereichen der ganzen Welt und auch Amerika selbst. Ob ich davon ausgehe, eher nein. Aber das ist jetzt zumindest die Hoffnung, dass sich die Dinge dort ein bisschen verbessern und ich das so formulieren darf.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Uwe Bräunig und ich, Ilka Knigge. Und hier noch ein Hörtipp von uns. Unsere KollegInnen vom Podcast Update Erde haben sich den Wahl-O-Mat genau angeschaut und wollten wissen, wie stehen die Parteien zu Klimaschutzthemen? Und was steckt hinter ihren Thesen? Also, kann Deutschland wieder auf Atomkraft setzen? Was bringt eigentlich ein Tempolimit? Und darf sich Deutschland von den Klimazielen einfach wieder verabschieden? Die Folge Was der Wahl-O-Mat zum Klima fragt, die findet ihr bei Update Erde in der Deutschlandfunk-App. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.